Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Egal, ob wir über Leadership Culture oder High Performance Culture oder Gender Balance reden, in meinem Podcast hören Sie keine graue Theorie, das verspreche ich Ihnen, sondern Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis für die Praxis.
Anke van Beekhuis ist High Performance Leadership und Gender Balance Expertin, Sparring Partnerin und Buchautorin.
Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, braucht man eine Kultur, die es ermöglicht, Außergewöhnliches zu erreichen und neue Wege zu gehen. Diese erreicht man aber nicht auf ausgetretenen Pfaden und durch 0815 Herangehensweisen, sondern durch ganz neue Wege.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Herzlich willkommen zu meinem Business Snack, dem Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Wie der Titel schon verrät, möchte ich dir wieder Denkanstöße geben und dich dazu ermutigen, deine aktuelle Rolle und Situation im Unternehmen bewusster zu betrachten und zu hinterfragen. In unserer Podcast-Reihe Business Snack High Performance Talks spreche ich mit verantwortlichen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Vorständinnen und Vorständen, die sich tagtäglich in der spannenden Schnittstelle zwischen Menschen, Organisation und wirtschaftlichem Erfolg bewegen. Wir diskutieren, wie sich High Performance im Unternehmensalltag auf eine nachhaltige, menschliche und zugleich messbare Weise umsetzen lässt. Unsere Gäste teilen dabei ihre Erfahrungen, berichten von konkreten Herausforderungen und zeigen auf, welche erfolgreichen Strategien sich in der Praxis bewähren. Heute freue ich mich sehr, Marco Wohlfahrt bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist Geschäftsführer bei Romberg Reisen und damit Teil eines Unternehmens, das seit Jahrzehnten für besondere Reiseerlebnisse steht. Sein eigener Weg zu Romberg Reisen begann 2018 noch während seines Masterstudiums an der Wirtschaftsuniversität Wien. Nach Stationen bei Boon Co. und Deloitte während des Studiums übernahm er rasch Verantwortung im Finanzbereich und ist seit 2021 als Geschäftsführer Teil des Führungsteams. Romberg Reisen ist ein Vorarlberger Familienunternehmen, das sich ganz bewusst auf Reiseziele abseits der Massen spezialisiert hat. Besonders eng ist die Geschichte des Unternehmens mit Korsika verbunden, was 1959 mit dem Feriendorf zum störrischen ESO, sehr lustiger Name, begann, entwickelt sich zu einer starken Reisemarke, die heute als Marktführer für Korsika im deutschsprachigen Raum gilt. Erst kürzlich wurde Romberg Reisen bei Österreichs beste Familienunternehmen 2026 als Landessieger Vorarlbergs ausgezeichnet. Mit rund 50 Mitarbeitenden, laut eigener Beschreibung einem Team mit vielen Stärken und einer Schwäche für Urlaub, begleitet das Unternehmen jährlich mehr als 25.000 Gäste zu ausgewählten Urlaubsdestinationen. Ich freue mich auf das Gespräch darüber, wie man Begeisterung, Klarheit und Teamgeist eine Reisemarke führt, die Menschen nicht einfach irgendwo hinbringt, sondern ihnen besondere Momente ermöglicht. Herzlich willkommen, lieber Marco. Wir sind online heute. Freut mich, dass du Zeit hast.
Hallo Anke, vielen herzlichen Dank für die Einladung zu deinem tollen Podcast.
Danke dir fürs Dabeisein. Ja, wir haben ja ab und zu Online-Podcasts, weil Vorarlberg und Salzburg sind wir so heute, ja, ist immer ein Weg. Aber wir haben uns ja schon live gesehen letzte Woche in Wien. Ja, das muss man dazu sagen, beim Next Gen CEO.
Genau.
Und dann haben wir gesagt, nein, den Podcast ist einfacher für alle.
Wir sind ja modern, ja.
Genau. Eine Frage habe ich, weil die Frage werden sich viele stellen. Warum der Name zum störrischen Esel? Gibt es eine Geschichte dazu? Das müssen Sie fragen. Ja?
ist wahrscheinlich einer der Fragen, die uns als Unternehmen am häufigsten gestellt wird. Ja. Auch übrigens auf der Bühne bei der Verleihung zum besten Familienunternehmen Vorarlbergs. Hat eine lange Geschichte, mittlerweile 67 Jahre ist unser Feriendorf alt. Da kommen wir her, daraus sind wir entstanden. Ehrlich gesagt, es gibt einige Geschichten. Man weiß nicht so genau, welche das stimmt. Das ist auch das Schöne dran. Aber die man am öftersten hört, ist, dass eben ein Esel damals dort im Feriendorf quasi zu Gast war. Und ja, der war etwas störrisch und somit sehr laut und hat teilweise unsere Gäste dann etwas genervt. Und ja, seitdem hat sich der Name etabliert und der Name bleibt.
Ja, der hat sich selber eingeladen wahrscheinlich, oder?
Genau.
Super. High Performance. Wie viele wissen, reden wir heute oder in jedem Podcast über High Performance, wie es in der Realität gelebt wird. Was bedeutet High Performance konkret für dich? Wie definierst du den Begriff auch für euch im Unternehmen?
Also für mich persönlich, muss ich ehrlich sagen, ist das eigentlich eine Lebenseinstellung. High Performance braucht's im Alltag und braucht's definitiv in der Organisation, im Unternehmen. Weil ein Unternehmen jetzt speziell in der Privatwirtschaft steht ständig im Wettbewerb mit anderen. Und es geht einfach darum, als Gewinner gegen die anderen hervorzugehen. Man muss es akzeptieren, dass es ein Wettbewerb ist. Niemand da draußen wartet auf einen, niemand da draußen wartet auf uns. Man muss es am Ende des Tages selbst richten. Für mich persönlich, die Bedeutung High Performance Culture setzt sich eigentlich aus zwei Teilen zusammen. Der erste ist, das ist für mich die Basis, ist Einsatz. Ohne Einsatz funktioniert nichts. Das ist ganz klar. Dieser Wille, die Bereitschaft, die muss da sein. Sonst kann es nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Und die zweite entscheidende Stellschraube ist dann am Ende das fachliche Know-how. Also es beginnt bei der Ausbildung. Ich erwische mich persönlich sehr oft und denke mir im Unternehmen, warum habe ich eigentlich studiert? Weil gefühlt 80% der Arbeit ist, irgendetwas zu managen, Teams zu motivieren, die Organisation zu motivieren, damit wir alle in die richtige Richtung gehen. Die Antwort, warum, habe ich für mich schon gefunden. Man braucht extrem lang, bis man eine fachliche Wissensbasis hat, angefangen an Schule, dann Studium. Und das sind für mich sicher die 20-30 entscheidenden Prozent, die absolut notwendig sind. Und der Rest ist wirklich Einsatz, Einsatz, Einsatz und Teams zu motivieren. Man braucht definitiv die Kombination aus beiden, um am Ende erfolgreich sein zu können.
Was bedeutet aus deiner Sicht für eine Führungskraft High Performance Culture? Was muss die einnehmen? Welche Rolle hat die auch? Du hast schon gesagt, die Teams zu motivieren, aber ist das alles oder geht es auch um andere Dinge, die ihr tut oder die du tust, wo du sagst, das ist wichtig aus der Führungssicht heraus?
Der Business Snack, die Denkanstöße.
Also ich finde, als Führungskraft braucht man wirklich extrem viele Zutaten für das richtige Rezept Führungskraft. Wenn man wahrscheinlich alles auflisten würde, sprechen wir von der berühmten eierlegenden Wollmilchsau. Aber vielleicht hat sich das über die Generationen verändert. In meiner Generation, jetzt 2026, in der Führung, aus meiner Sicht braucht's den Begriff Leadership. Und damit meine ich, man tritt als Coach auf oder ich bin persönlich sehr sportbegeistert, schaue auch sehr viel Sport. Wenn man Teams beobachtet, da gibt's einen Kapitän. Der Kapitän ist ganz normal Teil der Mannschaft. Er ist auch nicht in jedem Aspekt der Beste. Er kann nicht überall sein, er kann nicht alles können. Aus irgendwelchen Gründen ist er der Kapitän. Und der nimmt alles wahr, lenkt alles, schützt manchmal andere, motiviert andere, geht mit positivem Beispiel voran. Und nochmal wichtig, immer als Teil des Teams. Und das, finde ich, braucht es aus heutiger Sicht für Führungskraft, dass sie das akzeptiert. Man braucht nicht glauben, dass man da irgendwie alleine der Superstar ist. Mit der Einstellung kommt man sowieso nirgendwo hin. Einfach als Teil des Teams zu agieren und das Team zur Exzellenz zu fördern und zu fordern.
Also ich finde das Beispiel Zutatenrezept wahnsinnig gut. Es ist wirklich so, dass die Anforderungen extrem gewachsen sind, kann ich ja bestätigen. Und man auch teilweise als Führungskraft eine eierlegende Wollmilchsau ist, das aber nicht nötig ist, dass das ist einfach nicht möglich. Du hast das gut beschrieben. Für mich ist noch wichtig, welche Unternehmenswerte aus deiner Sicht, ja, ihr seid ja Familienunternehmen auch, ja, aber was trägt dazu bei, bei euch, dass High Performance auch gelebt wird? Ja, dass ihr das unterstützt, die Werte auch.
Das Fundament ist Vertrauen und Wertschätzung. High Performance kann nur entstehen, wenn man den Playern, die da in der Organisation agieren, vertraut. Man kann sie nicht mikromanagen. Man kann nicht überall dabei sein. Deswegen ist Vertrauen Grundvoraussetzung. Wo ich sehr dahinter bin, ist aus persönlicher Überzeugung, dass man im Unternehmen, in unserem Unternehmen, in der Organisation eine Gewinnermentalität irgendwie versucht einzuimpfen. Wie eingangs schon erwähnt, wir stehen alle im Wettbewerb und am Wettbewerb kann man nur bestehen, wenn man den einen oder anderen Schritt mehr macht als der Gegenspieler quasi. Aber ja, die Basis von dem allen, vor allem auch bei uns im Haus, ist Vertrauen und Wertschätzung. Wir sind am Ende des Tages Menschen. Es gibt gute, es gibt schlechte Tage, aber wir sind alle gemeinsam verantwortlich, die Organisation noch vorzubringen.
Das gehe ich ja diese 8 Säulen durch. Ja, ich möchte heute nur, weil ich immer wieder gefragt werde, worauf basieren die 8 Säulen, ja. Wir haben die analysiert aus Unternehmenskulturen, ja. Wir haben natürlich auch gesehen, wo Performance ist in unserer Beratung und haben daraus die 8 Säulen entwickelt. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, muss man dazu sagen, sondern es ist das, was viele Unternehmen auch schon leben und Teile eben noch nicht leben. Gibt es auch einen Pulscheck von uns, wo man sich das anschaut? Dann gibt es das ja auch. Der wichtige Part ist, warum ist es wichtig zu wissen als Organisation, dass ich nicht never change a winning team. In dem Bereich, wo ich schon gut bin, bleibe ich gut. Ja, das ist ja auch bei Kindern so. Und in dem Bereich, wo ich Lücken habe, ja, entwickle ich mich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und auf Basis dieser 8 Säulen haben wir auch ein Produkt entwickelt, wo Unternehmen durchgehen. Wir haben einige Kunden in der Zeit, die da auch durchgehen durch diesen Prozess. Das ist auch wichtig zu verstehen, weil jeder kann effizient sein, ja, weil in jeder Organisation gibt's Bereiche, wo man sagt, da schaue ich gerade nicht hin, weil ich die Zeit nicht habe, weil ich die Muse nicht habe, aber man kann fast in jedem Bereich was effizienter gestalten. Jetzt ist so der Running Gag, ja, mit KI sowieso, ja, aber wenn ich nicht weiß, wo ich effizient sein muss, dann kann ich die KI ja nicht einsetzen, weil sonst setze ich sie in der falschen Situation ein. Und daher gehen wir diese Säulen durch, weil ich einfach auch Perspektive geben möchte, wie unterschiedlich die Organisationen da vorgehen. Ja, und das ist quasi so ein wichtiger Punkt auch dazu. Ergebnisorientierung ist eine der Säulen. Welche Rolle spielt bei euch Ergebnisklarheit in deiner täglichen Führungsarbeit? Wie misst du persönlich Erfolg jenseits der KPIs? Ihr habt sicher KPIs in der Reisebranche, kann man das ja wahnsinnig gut messen wahrscheinlich, ja. Müsst ihr ja auch das Tracking. Aber was bedeutet das für euch in der Organisation?
Also Ergebnisklarheit kann man nur dann erreichen, wenn Ergebnisse messbar sind. Das ist mal Fakt. Theoretisch in der heutigen Zeit kann man so ziemlich alles messen. In der Praxis aus meiner Sicht schaut es dann doch manchmal etwas anders aus, nämlich reduzierter. Warum reduzierter? Es bringen oft die schönst gestalteten Charts nichts, wenn das Gegenüber das einfach nicht verarbeiten kann. Also man muss sich einfach mal, ich sage jetzt mal, eine Hand, 2 Hände voll einigen und auf die konzentriert man sich dann und vor allem auf die baut man auf, damit man auch Vorjahresvergleiche erstellen kann, damit man muss ja Bewegung erkennen. In der täglichen Führungsarbeit ist meine Erfahrung, dass oft weniger mehr ist. Wir können uns nicht täglich über Ergebnisse unterhalten. Und vor allem kommt es auch immer darauf an, mit wem man redet. Ich persönlich bin sehr zahlenaffin. Ich könnte jetzt eine Zahl kommunizieren an gewissen Adressatenkreis gegenüber, sagen wir 5 Personen, und da kommen 5 verschiedene Interpretationen raus. Also das ist die Herausforderung bei Ergebnisklarheit, dass man sich eben auf einige fokussiert, wo jeder dahinter versteht, was sagt diese Zahl aus. Also das ist meine persönliche Herausforderung, meine persönliche Challenge und für mich eben festgestellt, dass weniger Zahlen oft mehr bewirken. Persönlich abseits oder jenseits von den klassischen KPIs kann man Erfolg natürlich irgendwie spüren, wahrnehmen, aber da ist wieder jede Person sehr unterschiedlich. Manche sind mit einem Mini-Erfolg zufrieden und glauben dann, man hat gerade das Größte erreicht. Ich bin eher das Gegenteil. Es braucht schon einen sehr, sehr großen Erfolg, dass ich zufrieden bin. Ich habe für mich so ein bisschen herausgefunden und ich erhalte es auch hier und da als Feedback. Ich versuche, dass ich selbst mein härtester Kritiker bin. Warum? Nicht, weil ich Kritik nicht aushalte, im Gegenteil. Wenn das sachlich ist, dann finde ich das echt bereichernd. Aber es ist irgendwie einfach mal so meine Einstellung und das hat sich so ergeben, dass ich sicher selbst einer der härtesten zu mir bin. Was ganz wichtig ist in der heutigen Zeit, mir kommt vor, es ist nicht immer jeder ganz ehrlich zu sich selbst. Wenn man sich wirklich am Ende eines Arbeitstages mal hinsetzt und überlegt, was man gemacht hat, ob das wirklich gut war, was man gemacht hat, da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen und manche sind mir zu leicht zufrieden, sagen wir so. Der größte Erfolg abseits der KPIs, den ich für mich im Unternehmen wahrnehme, ist, wenn ich einfach merke, eine Person oder die Belegschaft vertraut mir. Vertrauen ist eine Riesenwährung. Vertrauen kriegt man nicht von heute auf morgen. Vertrauen kriegt man, wenn man täglich im Leadership vorangeht und sie das peu à peu aufbaut. Und wenn ich dann merke, okay, Mitarbeiter trauen sich mit mir reden, trauen sich alles zu sagen, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist dann schon ein Erfolg. Von dem kann man sich unmittelbar jetzt nichts kaufen, von dem erzielen wir unmittelbar keinen Umsatz. Aber in einer Long-Term-Perspektive hat es einen unheimlichen Wert. Grundsätzlich bin ich ein sehr zufriedener Mensch, also nicht glauben, dass ich da mich nur selbst kritisiere. Aber ehrlich gesagt, in meiner täglichen Arbeit bin ich oft unzufrieden und ich fürchte mich vor dem Tag, wo das nicht so ist. Man muss natürlich extrem aufpassen, dass man da nicht in irgendein Schema reinfällt. Aber grundsätzlich sehe ich immer eine Verbesserung ermögliche.
Ich frage mich ja immer am Abend, welche Wirkung hast du erzeugt? Das ist so meine Grundfrage, die ich mir stelle. Welchen Wirkungsradius hast du erzeugt? Welche Wirkung hast du erzeugt beim Gegenüber? Gerade in der Beratung ist das halt immer wieder so ein Punkt, hat man Wirkung erzeugt, ja? Und dann ist man sehr ehrlich zu sich selber. Ja, und das geht mir mal mit, ja, und bald läuft Touren auch ein Stück, ja, habe ich durch dieses Wirken auch Multiplikatoren möglicherweise erzeugt, ja, das ist auch so ein wichtiger Punkt für mich. Danke, also nächster Punkt ist Entwicklungsfähigkeit und Mindset. Mhm. Was bedeutet für dich wachstumsorientiertes Mindset und wie lebst du das in deiner Rolle, also wie schaffst du auch immer wieder dieses Growth-Mindset zu haben, ja, was ja ganz wichtig ist, was ja auch in den Medien immer wieder gesagt wird. und welche Rolle spielt Lernen für euch auch in der Organisation?
Der Business Snack aus der Praxis.
Also ein wachstumsorientiertes Mindset ist meiner Meinung nach eine Verpflichtung der Organisation gegenüber. Warum? Weil Stagnation ist für mich unmittelbar Rückschritt. Also wenn man sich nicht auf Wachstum orientiert, kann man mit einem kurzfristigen Denken, mit einer kurzfristigen Betrachtung recht gut dastehen, teilweise ja sehr gute Ergebnisse erzielen, aber nur mehr auf einen beschränkten Zeitraum. Im Endeffekt geht man dann sofort einen Schritt zurück. Also damit ein Unternehmen langfristig bestehen kann, gibt es für mich keine andere Formel als Wachstum. Die Challenge ist sicher, oder der Scheideweg, wenn man gut ist. Wenn man gut ist, wird es gefährlich. Weil wenn man gut ist, im ersten Moment, ja, passt alles. Aber der Effekt haltet nicht lang an. Wenn man gut ist, muss man versuchen, weiter gut zu sein. Das heißt, noch besser zu werden. Und wenn man es dann irgendwie ganz an die Spitze schafft, das Unternehmen, wenn man der Champion ist, dann wird es erst so richtig hart. Das Schwierige ist nämlich, erst zu bleiben. Ich finde, oder wie ich versuche es zu leben, ist einfach für mich persönlich zu akzeptieren, und das möchte ich anderen klar machen, ist, dass es ein Marathon ist und kein Sprint. Wenn man eine Sprintbetrachtung hernimmt, würde man völlig andere Entscheidungen treffen, teilweise besser dastehen, um ehrlich zu sein. Aber nur die Marathonbetrachtung führt für mich, für eine Organisation langfristig zum Erfolg. Und der Marathon ist hart.
Ja, und braucht Zeit. Ja, das ist, ja. Das wird immer vergessen. Beantworten von strategisches Denken. Wie gelingt es dir, operative Exzellenz mit strategischem Denken zu verbinden? Also wirklich dieses immer wieder zu, ob das, was ich so tue, auf Strategie einzahlt, aber umgekehrt ist die Strategie immer wieder präsent, auch im Alltag. Ja? Und was sind aus deiner Sicht die größten Hebel, um Verantwortung im Team wirklich zu stärken? Du hast eh schon gesagt, Vertrauen ist ein großer Hebel, aber vielleicht hast du dann noch so ein paar Punkte, wie ihr das lebt, dass ihr Verantwortung übergibt. So.
Zur Verantwortung und dem strategischen Denken vielleicht dann nur auch zwei ergänzende Sätze zu unserem Punkt davor. Wir sehen uns verantwortlich, auch täglich zu lernen. Also wir alle werden und müssen täglich lernen, weil einfach so viel Veränderung in so einer Schnelligkeit drinnen ist. Es ist irgendwie so ein bisschen das Mindset, klar, ich als Unternehmer bin verantwortlich, dass die Belegschaft so gut wie möglich Know-how hat. Sprich, man muss lehren, man muss Angebot zur Verfügung stellen, dass man lernt. Ich sehe da aber schon eine Eigenverantwortung auch. Ich bin ja selbst für mich verantwortlich. Niemand hindert mich dran, selbst etwas zu lernen in meiner Freizeit. Und die Eigenverantwortung, finde ich, braucht's A im Unternehmen und B in unserem Land, damit das insgesamt funktionieren kann. Und ja, oft habe ich so das Gefühl, was Lernen betrifft, gibt's die in unserem Land weit verbreitete Vollkasko-Mentalität, nämlich der andere ist verantwortlich, dass ich was kann. So sehe ich das nicht. Ich bin selbst verantwortlich, dass ich was kann. Klar, mir ist bewusst, ich muss als Unternehmen darauf schauen, dass man die Bestmöglichen da sitzen hat. Man muss ja auch lehren und das Angebot zur Verfügung stellen, wie schon erwähnt. Aber ich habe dann schon Eigenverantwortung. Wie gelingt uns das Ganze, die operative Exzellenz zu erreichen und das mit strategischem Denken zu verbinden? Also ich versuche bei allem, was ich tue, bei jeder Entscheidung, bei jedem To-Do, immer die Long-Term-Betrachtung herzunehmen. Wir haben für uns das Mindset festgelegt, dass jede Entscheidung, die wir treffen, wird so getroffen, als ob das Unternehmen unendlich diskutiert. Also wir haben nicht irgendwie einen Zeitraum, in dem wir noch was Gewisses erreichen wollen. Unser Unternehmen soll immer existieren. Und dementsprechend werden die Entscheidungen getroffen, auch im kurzfristig operativen. Man muss natürlich auch extrem stark filtern. Also das Strategische ist so groß, dass man in der operativen Arbeit da wirklich einen Filter dazwischen legen muss, weil sonst würde man bei jeder Entscheidung an viel zu viel Sachen denken. Prinzipiell Verantwortung kann ich nur lernen, wenn ich sie bekomme oder sie habe, wenn ich selbst Entscheidungen treffen muss. Und das schaffen wir eben dahingehend, dass wir A, vertrauen, B, entscheiden lassen, verantworten lassen und C, herausfordern. Verantwortung ist nicht immer lustig, aber man muss sie mal spüren, nur dann lernt man sie, was es wirklich bedeutet. Und man muss auch akzeptieren als Organisation, dass dann halt einmal eine andere Lösung rauskommt, als die man vielleicht selbst getroffen hätte, die Entscheidung, die man selbst getroffen hätte. Aber das ist so. Wenn zwei Menschen zusammenarbeiten, wäre das auch so.
Sehr gut. Wir kommen zum nächsten Punkt, Kommunikation und Informationsfluss. Wie schaffst du es in Zeiten der Informationsflut, gerade mit eurem Business, ja, will man am neuesten Stand sein, aber auch intern Klarheit und Orientierung in der Kommunikation zu sichern? Habt ihr Rituale, Kommunikationsrituale bei euch im Team, wo ihr sagt, so sprecht ihr euch ab oder auch Prinzipien, an die ihr euch hält und die sich auch bewährt haben?
Also prinzipiell die Informationsflut ist absolut richtig. Es gibt so viele Infos, dass man den ganzen Tag nur damit verbringen könnte, Informationen einzuholen. Gleichzeitig sind speziell die Reisebranche, in der wir uns befinden, das ist ein People's Business. Also man tauscht sich sehr viel aus. Es gibt unheimlich viele Events, Networking-Events etc., wo ich auch in der Rolle bin, das Unternehmen zu repräsentieren. Und ich sehe mich schon in der Verantwortung, auch der Belegschaft gegenüber, als Filter zu agieren. Da draußen gibt es so viele Meinungen, Informationen, die kann man nicht in der Masse verarbeiten und muss man vorgefiltert und in Portionen weitergeben. Ich möchte dabei nur betonen, manchmal kann so ein Eindruck entstehen, das hat nichts mit Geheimnistuerei zu tun. Also man möchte keine Informationen vorenthalten, aber man muss einen Grundfilter setzen, was man wann wie weitergibt. Vieles im Unternehmen beginnt ja logischerweise mit einer Idee. Irgendwer sagt was, dann überlegt man, das ist noch lange keine Entscheidung. Und man kann nicht immer sofort bei jeder Idee und bei jedem Gedanken kommunizieren. Also ja, die Filtereinstellungen, die eine Führungskraft treffen muss, da braucht es extrem viel Fingerspitzengefühl. Ich versuche ja das meistens mit eher ruhiger Stimme zu machen. Man kann das auch mit der Geschwindigkeit in der Sprache regulieren. Also grundsätzlich mit einem ruhigen Auftreten, keine hektischen Aktionen, das übertragt auch etwas. Also einfach schon der Auftritt per se beeinflusst relativ viel. Und was für mich persönlich ganz klar ist, ist, dass Entscheidungen, wirkliche To-Dos, wo es echt um was geht, da muss für mich schriftliche Klarheit herrschen. Also wenn man so zwischen Tür und Angel sagt, ja, du machst das und sind wir uns da eh klar, dann kommt immer die Antwort, ja, ja, klar. So richtig klar ist es für mich eigentlich nur schriftlich.
Sehr gut, danke. und du bringst es auf den Punkt. Ich finde das auch immer wichtig, nicht alles muss gesagt werden. Ja, Transparenz wird oft auch verwechselt mit alles muss gesagt werden. Nein, es ist das wichtig, was auch Wirkung erzielt, was Mehrwert erzielt, was beruhigt, ja, und nicht beunruhigt, ja, sondern wo man einfach sagt, ja, jeder hat was davon und kann damit was anfangen. Werte und Umsetzungskraft. Du hast schon Werte angesprochen, wie Vertrauen und die Winnermentalität, ja. Aber welche Werte gibt's quasi in der Führungsarbeit, die besonders wichtig sind für euch und konkret auch im Alltag nützlich sind, ja? Und wo sorgt sie dafür, dass Umsetzungskraft nicht nur ein Anspruch bleibt, sondern wirklich spürbar ist? Weil ihr werdet ja unmittelbar von Kunden auch gemessen, ja, und Kundinnen. Also das würde mich noch interessieren zum Thema Werte und Umsetzungskraft.
Also zu den bis dato erwähnten Werten, den möchte ich jetzt nicht wiederholen, stehen zwei für mich im Vordergrund und das ist Begeisterung. Wir haben eine tolle Branche, wir verkaufen am Ende des Tages Reisen, also was Positives. Das heißt, irgendwo sind wir immer vom positiven Vibes umgeben und wir müssen selbst von unserem Produkt begeistert sein, um das ordentlich zu verkaufen und dahinter zu stehen. Und das Zweite, ohne dem geht für mich gar nichts im Leben, ist Humor. Der muss immer sein. Der kann auch in ernsten Situationen sein. Der darf sein und den gibt's bei uns. Also da haben wir es eigentlich ganz fein bei uns im Unternehmen. Wie sorgen wir dafür, dass wir wirklich was umsetzen? Ja, irgendwann am Ende des Tages muss man einfach tun. Das ist nicht immer ganz so leicht. Man versucht natürlich alles zu analysieren, zu hinterfragen, Risiken abzuwägen. Irgendwann kommt man aber drauf, dass wenn man das immer macht, dann würde man irgendwann wahrscheinlich gar nichts mehr tun. Das heißt, wirklich einfach tun. Und das Tun, das muss auch einfach jemand entscheiden. In dem Fall bin's teilweise ich, weil man hört eigentlich, wenn man nach Meinungen fragt, in der Regel immer das, was schief gehen könnte, was nicht geht. Ja, aber so würde man nie etwas tun. Also einfach tun, wenn das Bauchgefühl es sagt.
Der Business Snack. Was ist zu tun?
Balance und Ressourcen. Was bedeutet für dich Fokus aufs Wesentliche und wie schaffst du Raum dafür im Alltag? Aber auch, gibt es eine persönliche Strategie, wie du Ballast abwirfst oder loswirst, ja, auch in der Organisation etwas einmal wegzulassen?
Mhm. Ein bisschen so die 80-20-Regel. Natürlich ist unser Anspruch, alles perfekt zu machen, aber wenn man alles versucht, perfekt zu machen, ist man ab irgendeinem Punkt nicht mehr effizient. Hier und da reichen auch die 80%. Also das für einen, der einen hohen Anspruch hat, zu akzeptieren, ist nicht leicht, aber ist aus meiner Sicht das Richtige. Und das ist Management, sowas zu akzeptieren. Man muss nur entscheiden und lenken, wo reichen mal nur die 80% und wo braucht es wirklich Exzellenz, teilweise über 100%. Man muss einfach ein Gespür, das entwickelt sich natürlich über die Jahre, entwickeln, was wirklich wichtig ist und was nicht. Was bringt in unseren Entscheidungen, in unserem Tun wirklich am Ende den Kunden was? Es geht am Ende nur um den Kunden. Der bewertet uns. Das ist die einzig zählbare und messbare Bewertung. Das einfach immer mitdenken, bei allem, was man tut. Und wenn das nicht irgendwie Auswirkungen auf Kunden hat, kann vielleicht mal sein, dass das eine oder andere weniger wichtig ist. Ich finde, um Ballast loszuwerden, muss man einfach einmal für sich selbst akzeptieren, dass es auch Niederlagen gibt. Dadurch, dass man nicht alles beeinflussen kann, werden gewisse Sachen nicht so laufen, wie man sich das selbst vorgestellt hat. Und wenn man mit denen nicht klarkommt, dann wird es eher schwierig bis ungemütlich in einer Führungsrolle. Dann wird man zerbrechen. Ich versuche auch nur das zu bewerten, was ich beeinflussen kann. Also wenn ich es nicht beeinflussen kann, dann ärgert es mich zwar maßlos, aber ich muss es auf die Seite schieben. Und am Ende des Tages stelle ich mir schon immer die Frage nach härteren Momenten, nach schwierigen Momenten. Und da sind wir wieder bei Ehrlichkeit zu sich selbst. Mich hat ja niemand gezwungen, Geschäftsführer zu sein. Ich war in der tollen, glücklichen Lage oder habe sie mir erarbeitet, es zu sein. Und dann muss er dazu stehen. Aber ich kann niemandem einen Vorwurf machen, dass es hart ist, in meiner Rolle. Weil ich wurde nicht gezwungen, in so einer Rolle zu sein.
Da kommen wir du hast schon Fehler angesprochen, ja, Perfektionismus auch zu dem Thema Innovation und Fehlerkultur. Wie gestaltest du ein Umfeld, das braucht sie, glaube ich, auch, ja, wo Ideen entstehen dürfen. Ja, braucht sie immer wieder neue Lösungen. Ich glaube, ihr seid eine Branche, wo es sehr lösungsorientiert ist, weil permanent sich auch irgendwas verändert. Aber wie schafft sie das Umfeld, dass sowas möglich ist, aber auch, dass, wenn es nicht perfekt ist, auch okay ist? Und was ist der Zugang zum Fehler? Du hast das schon angeschnitten. Was war dein persönlichster Lerneffekt durch einen Fehler?
Also prinzipiell muss das oder gestalten wir das Umfeld so, wir wollen, dass sich jeder alles immer sagen traut. Wenn es so beginnt, dass jemand sie irgendwie verstellen muss, sie verstecken muss oder seine Meinung zurückhalten muss, völlig falscher Weg. Und da bin ich schon der Meinung, dass das bei uns sehr gut funktioniert. Und das muss man dann aber auch akzeptieren. Also einfach nur das so vorzugeben, damit es gut klingt, das ist das eine. Man muss dann auch akzeptieren, dass wirklich gesagt wird. Und da haben wir schon aus meiner Sicht dann einen sehr guten Stand. Was Fehler an sich betrifft, ja, am Ende, wenn man die rosarote Brille aufzieht, ja, niemand hat gern Fehler. Aber sie sind einfach Teil des Spiels. Und man muss schon klar unterscheiden zwischen Fehlern und teilweise Blödheiten. Also Blödheiten vertragt es nicht viel. Und vor allem kein zweites Mal. Das ist ganz klar. Fehler entstehen aus dem Tun. Das weiß man oft erst, wenn man das Ergebnis sieht. Dann ist ja die Diskussion, ist das überhaupt ein Fehler? Also ja, für mich ist die Unterscheidung zwischen wirklich manchmal Blödheiten, ist uns allen schon passiert, und am echten Fehler, weil ich mir etwas getraut habe zu tun, weil ich etwas entschieden habe.
Sehr spannend, die Unterscheidung. Finde ich sehr erheitert gerade, weil das ist schon ein wichtiger Punkt. Ja, passiert aus dem Tun heraus, aus dem Machen ein Fehler, oder passiert einfach aus der Blödsinnigkeit, Nichtüberlegtheit, Hastigkeit, Unüberlegtheit ein Fehler, und dann ist es aus meiner Sicht auch Blödsinn. Ja. Finde ich sehr gut, sehr gut.
Ich finde, wir beschäftigen uns wirklich oft mit Fehlern und dabei vergisst man, dass man eigentlich die Stärken in den Vordergrund stellen soll, und die Stärken zu stärken kann man wirklich noch was erreichen. Und ja, ein Fehler kann wirklich immer nur der machen, der etwas entscheidet. Und ja, als Führungskraft, live with it, sonst bist du falsch.
Ja, und es ist, ich finde, ein wichtiger Punkt. Ich sehe immer das Glas halb voll statt halb leer, aber wir leben schon in einer Kultur, wo immer Fingerpointing ist und wo man mehr hinschaut. Ja, und die Frage ist, war es ein blöder Fehler? Ja, das kann man selber für sich beantworten, oder war es wirklich ein Fehler aus dem Tun heraus? Ja, und das ist, ich sage immer, da passiert halt was. Ja, und lieber sind wir die Fehler beim Tun heraus, weil ja Fortschritt passiert, ja, und auch viele positive Dinge passieren als Blödsinn, ja. Aber wir haben schon mit Menschen zu tun, die sehr genau überlegen, ja, und wo blöde Fehler selten passieren, aber doch passieren. Ich muss ja so das ist schon. Kommen wir schon zur vorletzten Frage oder Teil Zusammenarbeit und Erfolg. Was macht für dich gute Zusammenarbeit aus? Du hast es schon ein paar Mal erwähnt, aber vielleicht kannst du es noch einmal kurz auf den Punkt bringen. Und das andere ist, bei euch stelle ich mir vor, da kommt eine neue Reise rein und ihr geht zu der Bimmel und läutet. Wird wahrscheinlich nicht so sein, aber feiert ihr Erfolge auf oder habt ihr da ein Score-Rennen, wo man sieht, so wie in diesen amerikanischen Filmen, eine Reise, eine Reise, eine Reise. Ich meine nur mal, vielleicht auch eine Idee, aber wie feiert ihr Erfolge?
Also zur Eingangsfrage, was gute Zusammenarbeit ausmacht. Zusammenarbeit, da geht es für mich immer um den Begriff Team. Wir müssen einfach das Gefühl haben, dass jeder für jeden alles gibt und die Mentalität fördern. Für mich persönlich ist auch die richtige Auswahl des Teams entscheidend. Es können zwei Personen mit den gleichen Skills oder teilweise gibt es eine Person, die am Papier bessere Skills hat. Trotzdem ist es die andere Person. Ein Team, zum Beispiel nur Superstars, funktioniert nicht. Es muss die Mischung passen. Es muss die Chemie passen. Mir ist Charakter, Mentalität sehr wichtig. Und da denkt man dann ans Gefüge. Passt die Person in dieses Team, in diese Organisation? Also, ja, Skills sind das eine. Aber noch entscheidender ist die richtige Auswahl, quasi die Aufstellung des Teams. Und auf das achten wir genau drauf. Wie wir mit Erfolgen umgehen, also ich bin der Meinung, wer Erfolge nicht feiert, wo ist dann die Würze im Leben? Ich persönlich bin eigentlich ein Verfechter von dem Sprichwort Work hard, play hard. Das zieht sich eigentlich bei mir schon ja gefühlt das ganze Leben so durch. Auf der Uni, wenn man da wochenlang für eine Prüfung lernt, das sieht ja niemand. Man sieht dann nur das Ergebnis, dann kriegt man vielleicht klopft an jemand auf die Schulter. Das muss man feiern. Und ich glaube, unsere Belegschaft merkt das. Wir feiern definitiv Erfolge, auch sehr intensiv. Und ja, auch da bin ich Teil des Teams.
Aber rennt ihr ins Chor irgendwo bei euch?
Nein, also wir sind in der glücklichen Lage, dass der Score oder die Glocke dann eigentlich den ganzen Tag durchläuten würde, weil es passieren ja die ganze Zeit Buchungen. Aber klar, wir monitoren jeden Tag, wie viele Buchungen waren es, was ist der Tagesumsatz. Und ja, am Ende jeder einzelne Tag zählt. Also monitoren tun wir das schon. Nur man kann jetzt nicht jeden einzelnen Tag bewerten im Sinne von Erfolg, Misserfolg. Da muss man schon eher in Kapitel denken.
Wie siehst du High Performance in den nächsten Jahren und was ist aus deiner Sicht dein Business Snack für Mehrheit?
Der Business Snack, To-Dos.
Also in den nächsten Jahren steht für mich weiterhin im Vordergrund, dass es fachliche Exzellenz braucht. Technologisch ist alles im Wandel und das ist unsere Aufgabe, unsere Verpflichtung, da optimal mitzuziehen. Was es immer brauchen wird und immer die Basis sein wird, davon bin ich überzeugt, ist eben der Einsatz, die Leistungsbereitschaft. Im Moment fühlt sich's eher so an, dass wenn wir die technologischen Aufgaben richtig erledigen, wir eigentlich weniger arbeiten müssen, weil ja der gleiche Outcome rauskommt. Wir dürfen aber nicht vergessen, das ist bei allen so. Und am Ende wird es wieder den Unterschied ausmachen, wer einfach die Extrameile geht. Sprich, ich bin ein Verfechter davon, dass es trotz dem technologischen Fortschritt ein bisschen mehr Leistung, Einsatz brauchen wird. Im Unternehmen, im Land, als Europa, wir stehen alle im Wettbewerb. Mhm. Und ja, mein persönlicher Business Snack, und ich weiß aus deinen Podcasts, dass jeder die Frage anders interpretiert und es viele auch mit Essen beantworten. Ja, ja. Ich mache eine Kombi draus. Mein persönlicher Business-Snack für High Performance ist Eigenverantwortung mit allem, was dazugehört. Also ehrlich zu sich selbst zu sein, ehrliche Leistung zu bringen. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung. Und wenn man ans Essen denkt, dann würde ich sagen, ein Stamperl Kürbiskernöl und alles ist wieder gut.
Man muss dazu sagen, dass du Steirer bist, ja, und in Vorarlberg gehst. Ja, wir sind Lager Kürbiskern. Ich danke dir und du hast es richtig auch an den Punkt gebracht, der Business Snack wird immer anders interpretiert. Und das ist auch gut so, weil jeder das anders sieht. Ich danke dir, Marco, für die Zeit. Großartig wieder der Podcast und das Gespräch. Schätze ich immer sehr. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und uns unterhalten können. Danke dir.
Herzlichen Dank für den Austausch. Danke, ja.
Willst du mehr über die Praxis aus unserer Arbeit mit Unternehmen erfahren, dann hör auch gern in die Podcast-Serien rein, in denen ich detailliert über die 8 Säulen spreche. Möchtest du herausfinden, wo in deinem Unternehmen bereits High-Performance-Stärken vorhanden sind und wo noch Potenzial liegt? Dann fordere unseren High-Performance-Pulse-Check direkt unter office@bekus.at an. In nur 10 Minuten beantwortest du ein paar Fragen und erhältst dein Ergebnis bereits 1 Minute später per Mail. Für Rückfragen stehen wir dir jederzeit zur Verfügung und natürlich auch für ein persönliches Gespräch. Du möchtest uns Feedback geben, gerne per LinkedIn oder per Mail. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du wieder reinhörst in meinem Business Snack, der Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Viel Spaß beim Podcast nachdenken. Auf Wiederhören.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Mehr Infos zu Anke van Beekhuis Beratungen, Webinare und Publikationen finden Sie unter www.bekhuis.at.